Ja, jetzt habe ich Jonas Klinkenberg vom Westflügel in Lindenau, oder ist es Plagwitz? Nee, es müsste Lindenau sein, im Gespräch. Es geht um eine morgen beginnende Konferenz, nämlich das Extended. Wie ist denn dieses Extended, die Konferenz der Allianz internationaler Produktionszentren für Figurentheater zustande gekommen?
Also wir sind genau an der Grenze zwischen Lindenau und Plagwitz, aber offiziell Lindenau tatsächlich. Ich hole ein bisschen aus. Wir arbeiten schon lange zusammen mit der Schaubude Berlin und dem FIZ Stuttgart. Das sind Häuser, die ähnlich arbeiten wie wir, also in der Struktur sehr anders, aber die haben ähnliche Interessen, was Figurentheater betrifft. Wir haben alle unsere eigenen Schwerpunkte und Spezialitäten und trotzdem arbeiten wir seit Jahren zusammen und arbeiten mit ähnlichen KünstlerInnen zusammen stellenweise und hatten das Bedürfnis, da gemeinsam zu arbeiten an mehreren Stellen, das auch ein bisschen zu institutionalisieren. Deswegen haben wir diese Allianz gegründet. Und dann war die Frage, was tut so eine Allianz? Das heißt, wir haben uns zusammengetan, haben darüber gesprochen, was wir zusammen erreichen möchten. Es geht natürlich generell erstmal um die Stärkung des Figurentheaters. Das hat aber natürlich ganz, ganz viele Unterbereichspunkte, sei es sowas wie Nachwuchsförderung, sei es aber auch zu gucken, wie arbeiten diese Produktionshäuser, wie können wir uns als Häuser besser aufstellen, besser vernetzen. Wie können wir Gastspieler aus dem Ausland vielleicht besser touren lassen durch den deutschsprachigen Raum, damit sich das mehr lohnt, die wirklich einzuladen und ähnliche Faktoren. Und durch die Sonderförderung des Fonds DAKU, also das Take-Note-Programm war das genau, konnte man ja quasi beantragen, eine Konferenz zu gestalten oder ähnliche Austauschnetzwerkveranstaltungen, die in der Öffentlichkeit mit einbeziehen, aber quasi auch nutzbar sind, um innere Prozesse voranzutreiben und dann nach außen zu tragen. Und genau da haben wir uns beworben. Das ist das Projekt Extend, das ist das ganze Jahr gelaufen. Und es war von Anfang an klar, wir möchten zum Schluss an dieser Zeit Extend, möchten wir damit enden, dass wir eine öffentliche Konferenz machen, die alle Häuser mit einbezieht und die Bedürfnisse dieser drei Häuser versucht, in der Konferenz irgendwie zu bündeln und voranzubringen, bestimmte thematische Fragen. Und in diesem Prozess haben wir uns mit den gesamten Teams beraten. Also wirklich, eigentlich waren alle eingeladen, von der Buchhaltung über KünstlerInnen, die assoziiert sind, bis in die Verwaltung und Presseabteilung. Wir haben uns zweimal wirklich im großen, großen Team getroffen online und haben da quasi am Anfang des Jahres viele offene Fragen gestellt. Was wollt ihr von dieser was wollt ihr von dieser Allianz? Was seht ihr als große Themen? Und da sind auch solche Fragen eben aufgekommen, wie Selbstverständnisse von Häusern, wie geht man mit den aktuellen Transformationsprozessen um? Wie wappnet man sich für eine Zukunft? Aber auch ganz basal, was ist es denn, was wir hier tun? Figurentheater. Das ist eine Frage, die wird immer wieder gestellt. Die kriegen wir auch ständig zu hören. Es gibt keine Antwort darauf und trotzdem müssen wir ab und zu uns, glaube ich, damit beschäftigen, genau diese Antwort zu suchen. Und das andere ist sowas wie, was ist mit Kultur- und Theaterjournalismus los? Wie geht es da weiter? Und genau diese Fragen versuchen wir eben in der Konferenz, zum Teil sehr fachspezifisch, zum Teil aber auch sehr offen für Publikum zu diskutieren und uns da Input zu geben und quasi viele Fragen aufzuwerfen, um zu schauen, womit wollen wir uns in nächster Zeit beschäftigen? Was sind die Hauptfragen, die wir gerade haben? Was sind Lösungsansätze für Probleme, die es momentan gibt? All das wird auf dieser Konferenz diskutiert und wir wollen eigentlich eine Basis wiederlegen für die nächsten Jahre und gucken, wie können wir zusammen in eine Zukunft schauen und was soll das Figurentheater von morgen sein? Was sind Produktionshäuser der Zukunft?
Ja, was ist das Figurentheater? Da fällt mir auch ein, es gibt ja noch diese historischen Verwandten, das Puppentheater. Gibt es da eigentlich eine Abgrenzung? Ist das Figurentheater jetzt die künstlerischere, modernere Variante des Puppentheaters oder geht das noch zusammen sozusagen?
Da kannst du dich am Samstag einklinken in das Dogmenschreiben. Eine Frage, die uns viel, viel begegnet tatsächlich. Ich glaube, die Antwort darauf ist sehr, sehr unterschiedlich. Für mich ist ein Spezialding tatsächlich, also es gibt so historische Momente, wo sich bewusst entschieden wurde, wegzugehen vom Begriff Puppentheater. Es lag zum einen daran, dass Puppentheater sehr behaftet ist mit, das ist für Kinder, das ist sehr klein, das hat keinen künstlerischen Wert, das ist lustig. Diese allgemeine Deutung wird dem nicht gerecht, was da heutzutage auf der Bühne passiert, auch im Puppentheater. Ich glaube, für mich ist wichtig, Puppentheater beinhaltet immer Puppen. Figurentheater kann komplett ohne Puppen auskommen. Das heißt, es ist schon mal ein großer Unterschied. Das traditionelle Puppentheater hat den Spieler nicht auf der Bühne gehabt. Spieler oder Spielerinnen waren immer verborgen, entweder hinter der Spielleiste oder sogar eben mit so, wie so Imkermasken und ähnliches. Das war so eine Bewegung zu sagen, das macht Figurentheater nicht mehr. Trotzdem gibt es heutzutage auch viele Puppentheater, die ich Puppentheater nennen würde, die sich Figurentheater nennen würden. Und andersrum, wir haben keine gute Übersetzung ins Englische. Das heißt, an diesem Begriff, das wirklich aufzuhängen, ist schwierig. Ich glaube, deswegen lohnt es sich aber umso mehr zu gucken, was ist denn wirklich für uns als Westflügel, für uns als Allianz und für uns auch, also für die Schaubude und für das FITZ, was sind unsere Definitionen und unsere Aufhänger, Figurentheater zu machen, zu sehen, was vereint sich da, was ist vielleicht auch Spezifika der verschiedenen Häuser. Und wir werden niemals eine landläufige Definition von Figurentheater etablieren, die alle unterschreiben. Es lohnt sich aber trotzdem immer wieder zu hinterfragen, was tun wir denn eigentlich und was wollen wir unterstützen?
Jetzt hast du es schon angedeutet, dass die Figurentheater in Deutschland vielleicht auch ähnliche strukturelle Probleme oder Dinge, die sie beschäftigen, haben. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut möglich, jetzt mal auf den Westflügel ganz konkret zu schauen. Wie geht es dem Westflügel im zweiten Winter der Pandemie? Also das ist ja ein häufig angesprochenes Problem. Die Planbarkeit zum Beispiel von Dingen. Ist das jetzt immer noch eine sehr schwierige Zeit für den Westflügel in der Gegenwart?
Ja, ganz klar, ja. Ich glaube, was eine besondere Situation ist, dass es uns finanziell okay geht. Also finanziell dadurch, dass wir so große Extraprojekte machen konnten dieses Jahr, zu Lasten der Arbeitszeit, ganz eindeutig. Also diese Extraprojekte lagen dann on top auf dem, was sowieso passiert ist. Und es gibt auch diese landläufige Meinung, dass ein Lockdown für ein Theater total entspannt ist und wir alle zu Hause sitzen und nichts tun. Das stimmt natürlich nicht. Wir überarbeiten alle Pläne, die wir haben, alle Kostenpläne. Wir müssen mit Künstlern arbeiten. Auch eine psychosoziale Komponente kommt dazu, weil es extrem schwierig ist, dass man einen Auftritt, der für eine Woche später geplant ist, wo man für Probefilme verarbeitet, sich vorbereitet, schlagartig nicht mehr durchführen kann. Flüge zu buchen für internationale KünstlerInnen und all sowas ist natürlich super kompliziert. Wir sind natürlich nicht in den Winter gestartet mit dem Gedanken, wir werden alles durchführen können. Also dieses, oh, jetzt kommt überraschend eine vierte Welle, das würde ich so nicht unterschreiben. Da finde ich, haben auch viele PolitikerInnen Dinge erzählt, die so von der Wissenschaft, glaube ich, ganz anders schon prognostiziert waren und wir konnten damit rechnen und trotzdem sind wir in der Situation, wir dürfen jetzt nicht spielen. Mein Problem ist persönlich nicht, dass wir zugemacht wurden oder nicht spielen dürfen im Moment. Mein Problem ist, wie das sich verhält zu den anderen Maßnahmen, die passieren. Und ich würde fast sagen, es tut weh. In der Pressekonferenz als Kultur komplett mit einem Nebensatz geschlossen zu werden, während wieder über FriseurInnen gesprochen wird, Gottesdienste erlaubt sind und wir sind wieder quasi eigentlich fast an einem Diskussionsstand wie vor anderthalb Jahren. Also ich habe das Gefühl, es hat sich da sehr wenig getan im Diskurs. Wir merken gerade, dass Menschen gar nicht wissen, dass wir geschlossen sind. Jetzt gerade geht es los damit, dass wir erfahren, wie vielleicht aufgefangen wird, was wir verlieren an Einnahmen, weil natürlich das Dezembergeschäft für den Westflügel ist extrem wichtig. November und Dezember sind bei uns eigentlich die spielstärksten Monate, da haben wir am meisten Publikum. Und wir hatten jetzt auch die Erfahrung, kurz nach dem letzten Lockdown gab es quasi eine Welle von, da kamen ganz viele Menschen. Dann ist das sehr abgeflaut. Und jetzt gerade waren wir in der Phase, wo es wieder voll wurde und wieder, also voll im Sinne von den begrenzten Kapazitäten, die wir überhaupt reinlassen durften. Und genau in dem Moment, wo fast wieder so ein bisschen, wo man dachte, wow, wir kommen jetzt wieder in so einen Groove, irgendwie läuft es jetzt wieder und die Stücke können spielen. Da jetzt mit dem Nebensatz einfach wieder geschlossen zu werden und jetzt sind wir wieder zu und müssen wieder alles umplanen und umdenken. Das ist extrem stressig. Und fürs nächste Jahr auch, weil wir haben einen Spielplan geplant, was sollen wir sonst tun? Wir müssen ja irgendwas planen. Der ist jetzt komplett über den Haufen geworfen wieder. Wir werden dieses Jahr auch anders drucken, was fürs nächste Jahr kommt. Also wir haben uns da natürlich was überlegt. Das sind ganz, ganz viele neue Herausforderungen und diese Euphorie, die es am Anfang gab oder auch der Druck, was machen zu müssen, dass wir alle in den Online-Raum springen, der ist bei uns gerade nicht mehr so aktiv. Wir hatten Sachen geplant, die sowieso, auch die Konferenz war sowieso immer digital mitgedacht. Also das ist jetzt nicht das Schlimmste, dass wir die digital machen müssen. Das ist schade und da fällt viel aus. Aber es war mitgedacht. Und trotzdem ist natürlich jetzt die Situation wieder, dass man denkt, was müssen wir tun? Worauf bereiten wir uns vor? Wie können wir KünstlerInnen Ausfallhonorare zahlen? Was können wir uns leisten? Was können wir KünstlerInnen ermöglichen, damit sie trotzdem arbeiten können? Das sind unglaublich große Fragen. Und es wird umso frustrierender, weil wir alle, die gesamte Kulturszene, glaube ich, das letzte Jahr extrem viel Arbeit, ganz viel ehrenamtliche Arbeit auch reingesteckt haben in Modellprojekte, in Hygienemaßnahmen, in Formate, wo eine Person nur rein darf, wo alles sehr, sehr hygienisch abläuft. Das ist ja alles wieder komplett zu. Es gibt keine Ausnahmen, die Kultur ist einfach geschlossen. Und das macht es extrem schwierig, gerade zu agieren, zu planen, weiterzudenken.
Hm. Jetzt dient ja das Extended der Vernetzung. Welche Rolle hat denn vor der Pandemie vielleicht schon diese Vernetzung gespielt? Also ich stelle mir da so vor, dass eben auch Stücke und Sachen da ausgetauscht werden, denn das ist ja schon nicht so ein unübersichtliches Ding, vielleicht diese Vernetzung. Es gibt ja nicht tausende von Figurentheater, Produktionsstätten wahrscheinlich. Welche Rolle spielt die Vernetzung?
Die Vernetzung ist eine, also spielt eine unglaublich große Rolle, aber es ist ein Irrglaube, dass man denkt, das hätte keine 1000 Produktionsstätten, weil die gibt es. Gerade wenn du auf ein Puppentheater sprichst, wir haben extrem viele kleine Bühnen in Deutschland und europaweit. Ganz viele KünstlerInnen, die zu Hause, also in dem, wo sie leben, noch einen Anbau haben, wo sie proben, vielleicht auch einen kleinen Spielort sogar haben. Ganz viel in der Figurentheaterszene wird eben selbst produziert. Das heißt, Menschen, auch ohne Fördermittel zum Teil, arbeiten an ihren Stücken, spielen die und leben davon. Auch diese ganze Riege, die in Kindergärten spielt, in Kitas, in Schulen. Es gibt unglaublich viele. Und trotzdem ist das natürlich irgendwie immer noch eine Nische und es ist auch eine relativ kleine Szene natürlich international, wenn man es mit anderen Dingen vergleicht. Und genau diese Szene ermöglicht es, glaube ich, dass es einen unglaublichen Austausch gibt. Das heißt, man lernt sich auf Festivals kennen, man lernt KünstlerInnen kennen, mit denen man arbeiten möchte oder sagen möchte, ja, komm, bitte spielt dieses Stück in Leipzig. Das möchten wir dem Leipziger Publikum zugänglich machen oder Residenzen zu fördern, dass Leute bei uns produzieren. Und ich glaube, das Netzwerk ist eine der größten Stärken, die wir haben im Figurentheater, neben der wirklich spannenden Kunst und tollen KünstlerInnen. Und für den Westfalen war das schon von Anfang an super wichtig. Es gab ganz am Anfang schon diese Formulierung eines internationalen Ensembles, das quasi nicht angestellt ist, aber so um das Haus reist und immer wieder kommt. Und das wächst und wächst und wächst. Wir haben eine große Vernetzung mit internationalen Häusern auch, haben uns aber dieses Jahr eben auch Corona-bedingt ein bisschen darauf spezifiziert zu sagen, auch diese Konferenz ist auf Deutsch, also die ist erstmal für den deutschsprachigen Raum gedacht. Im nächsten Jahr ist der Plan, eine ähnliche Aktion zu machen, die dann quasi internationale Produktionshäuser mit einbezieht. Corona hat das natürlich ein bisschen ausgebremst und verändert, weil viele Gastspiele nicht kommen konnten. Das heißt, viele persönliche Treffen, viele Gespräche passieren natürlich auch rund darum, wenn man spielt als KünstlerIn irgendwo, dann trifft man sich danach, spricht über die Stücke, dann etablieren sich neue Projekte. Und das ist alles natürlich jetzt schwieriger gewesen. Aber wir haben da sehr viel Arbeit rein investiert und die KünstlerInnen, dass dieses Netzwerk eben nicht zusammenbricht, sondern irgendwie weiter gefördert wird. Und für uns war es jetzt wirklich eine große Chance zu sagen, wir haben ausnahmsweise mal Geld, um in diese Netzwerkarbeit im deutschsprachigen Raum auch uns Workshops zu leisten, gemeinsame Fortbildungen zu machen, sich zu treffen für Themen, die besprochen werden müssen, sei es Rechtsfragen in der Buchhaltung und solche Sachen. Als kleines Haus kann man sich das oft nicht leisten. Als eine Allianz mit drei Häusern ist da schon anderes möglich. Und deswegen ist das Netzwerk, glaube ich, für uns essentiell und wird immer wichtiger und wichtiger.
Am Sonntag gibt es auch ein Panel zum Theaterjournalismus oder vielleicht zum Figurentheaterjournalismus. Genau betrachtet gibt es ja mit dem Internet auch viel mehr mediale Zugänge zu Theater. Also es gibt ja nicht mehr nur eine Tageszeitung, die quasi jemanden abstellt, der da immer hingehen muss. Im Vergleich zu früher gibt es aber vielleicht weniger Beständigkeit, weil es eben nicht nur diese eine große Tageszeitung gibt, die dann auch alle Menschen in der Stadt erreicht. Also und wenn man so in alten Zeitungen aus den 20er Jahren blättert, da gibt es zum Beispiel die Satire Wochenblatt Der Drache in Leipzig, hat es damals gegeben. Da kann man sich gut in so ein goldenes Zeitalter des Theaterjournalismus reinversetzen. Habt ihr das Gefühl, dass sich eine gute Kritik in Zeitungen für euch, für den Westflügel, auch auf die Zuschauerzahlen auswirkt? Also ist das noch wichtig, so Theaterjournalismus?
Schwierige Frage. Deswegen gibt es das Panel ja am Sonntag, damit wir da uns auch drüber austauschen. Mein persönliches Gefühl, auch worüber wir jetzt in letzter Zeit öfter gesprochen haben oder schon eine ganze Weile, guter Theaterjournalismus wird rar. Ich weiß, dass überhaupt einfach Printmedien und so, da gibt es natürlich riesengroße Probleme, eben wie du sagst, es gibt jetzt das Internet, das heißt, es wird ganz anders, also Medien bauen sich einfach anders auf und bestimmte Printmedien kommen vielleicht auch gar nicht hinterher, um eine Aktualität zu erhalten und eine Leserschaft zu generieren, die beständig ist. Ich finde es sehr, sehr schwierig, über Theaterjournalismus zu sprechen in dem Sinne, weil das so, natürlich bringt uns das was, wenn das in der Zeitung steht. Eine Ankündigung kann im richtigen Moment uns Publikum bringen. Eine Rezension, die gut geschrieben ist, und ich meine gar nicht positive, also die positiv ist, sondern die einfach gut geschrieben ist, gut gemacht handwerklich, ist extrem reizvoll. Ob die wirklich Publikum bringt, ist da dahingestellt, aber viele Förderer möchten, dass wir nachher einen Pressespiegel einreichen, eigentlich alle. Und in den letzten Jahren ist es halt so, dass man leider da reinschreiben muss, war keiner da. Wir haben ein ziemlich wichtiges, großes Projekt gemacht, aber die Presse war bei einem anderen Festival in der Zeit oder hatte keine Lust auf dieses Stück oder dieses Thema. Das heißt, vor allem für junge Künstlerinnen ist das, glaube ich, sehr, sehr frustrierend, weil sie extrem viel Arbeit investieren in Pressearbeit und PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und es kommt sehr, sehr wenig zurück. Was mir persönlich aber fehlt, ist tatsächlich ein Diskurs über Kunst und Kultur an der freien Szene. Viel davon verhallt, wenn es nicht irgendwie auch einen Gegenpart gibt, wie einen Theaterjournalisten oder eine Journalistin, die darauf reagiert, die sich damit auseinandersetzt, die das versteht, was da passiert und das eben reflektiert und wieder zurückspielt, dass da quasi irgendwie auch ein Austausch entsteht außerhalb des Theaters selbst. Wir haben den natürlich dann an der Bar danach oder auch in Gesprächen drumherum, aber ein gesellschaftlicher Diskurs wird leider oft dann nicht mehr angestoßen. Und ich glaube schon, dass das Internet extrem viele Möglichkeiten bietet. Da gibt es ja auch schon Player, die da sehr lange mitarbeiten. Das Figurentheater kommt da stellenweise drin vor, stellenweise sind wir aber auch kategorisch ausgeschlossen, weil es nur um Sprechtheater und Tanz geht. Es gibt tolle neue Formate, es gibt die Ideen von Podcasts, es gibt ganz viele schöne Formate, aber wie man da eine Beständigkeit reinbekommt und eine Zugkraft, da bin ich tatsächlich gespannt, wie das in den nächsten Jahren ist, wo auch die Gelder herkommen, um diese Menschen zu bezahlen. Ich finde es schwierig, dass wir als Theater uns darum kümmern müssen oder als freie Szene insgesamt. Ich weiß nicht, ob das unsere Aufgabe ist, da auch fortzubilden und Ähnliches. Wir sind natürlich bereit, da mitzuarbeiten, aber irgendwie die Initiative, dass die von uns kommen muss so oft, stört mich tatsächlich ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, man kann sich jetzt nicht seine eigenen Journalistinnen rantrainieren, die dann über das eigene Theater schreiben. Das ist irgendwie, da ist was drin, was ich dann vielleicht als Befangenheit sehen würde oder Ähnliches. Und trotzdem wollen wir natürlich ins Gespräch gehen mit Ausbildungsstätten, mit Menschen, die neue Formate haben, mit Menschen, die klassischen Theaterjournalismus betreiben und gucken, wie können wir denn als Theater und KünstlerInnen da entgegenkommen, dass das vielleicht wieder ein bisschen aktiver wird und ein bisschen, ja, wie du sagst, beständiger oder auch mehr Zugkraft entwickelt, mehr Energie und vielleicht auch wieder mehr Interesse auslösen kann bei der Leserschaft.
Ja, aber wahrscheinlich wird bei den klassischen Tageszeitungen niemand mehr dafür bezahlt und im Internet wird ja wahrscheinlich auch niemand dafür bezahlt. Fehlt da einfach vielleicht auch an Strukturen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, ihr hattet jetzt für das Extended auch so Live-Sachen geplant, die nun vielleicht auch ausfallen müssen. Wäre 2G Plus eigentlich für euch eine Öffnungsoption gewesen? Also quasi Leute, die geimpft sind oder genesen, dann noch mit einem zusätzlichen Test dann zu öffnen? Das war ja für einige Kulturbetriebe so als Option angedacht.
Also jetzt im Rahmen der Konferenz fallen tatsächlich bei uns die künstlerischen Aspekte aus. Also wir hatten eigentlich noch Stücke geplant, die das Diskursprogramm quasi flankieren, damit man auch Kunst erlebt, wenn man über Kunst redet. Die fallen komplett aus, die werden wir auch nicht digital ersetzen können. Ich denke schon, 2G Plus wäre für uns eine gute Maßnahme gewesen, weil das Bitterste ist, einfach gar nicht öffnen zu können und für die Künstlerin einfach nicht spielen zu können, nicht arbeiten zu können. Das ist tatsächlich das, was bitter ist. Wenn es zum Schluss dann ein Publikum ist von 10 Leuten, natürlich machen wir dann ein Minusgeschäft. Das machen wir aber gerade sowieso, auch mit 50 Leuten machen wir das oder auch mit, wenn wir nur 30 Leute in der Veranstaltung reinlassen dürfen. Trotzdem ist es ein Riesenunterschied, ob man sagt, hey, ihr dürft noch vor 20 Leuten spielen, die müssen alle einen Test mitbringen und geimpft sein und genesen, finde ich voll in Ordnung. Man dürfte arbeiten, man dürfte spielen. Deswegen für mich ist das auf jeden Fall, wäre das eine Alternative gewesen, als uns komplett einfach zuzumachen. Und die Frage ist ja auch, wie lange bleibt das wieder alles zu? Natürlich haben wir jetzt aber auch eine Debatte, wo man dann fragt, ne, was ist, also dann schließt sich auch sofort die Impfpflichtdebatte und sowas an. Da kommen wir, glaube ich, in Bereiche, die sehr, sehr schwierig sind, in so einem Kurzinterview zu erörtern. Trotzdem finde ich es schwierig zu sagen, dass in der Kultur einfach geschlossen wird, in ganz vielen anderen Bereichen ganz, ganz viel möglich gemacht wird. Und wenn 2G Plus die Alternative gewesen wäre zum Schließen, dann würde ich da sofort sagen, wären wir dabei gewesen und würden jetzt spielen dieses Wochenende.
Ja, es gibt jetzt ja noch andere fragwürdige Alternativen, eben zum Beispiel diese Verlagerung ins Digitale. Also wobei den Westflügel oder die Qualität der Sachen im Westflügel hat ja schon immer ausgezeichnet, dass so Grenzen ausgelotet wurden, dass zum Beispiel sich in Bereiche wie eben die Robotik zum Beispiel vorgetastet wurde. Aber habt ihr noch Bock drauf, jetzt auch die Sachen immer wieder dann ins Digitale zu verlagern, also als Internetfigurentheater sozusagen zu fungieren?
Haben wir dann auch Bock drauf? Ich glaube, da hatten wir nie Bock drauf. Wir haben das, glaube ich, immer ein bisschen anders gesehen. Wir haben immer geschaut, was macht künstlerisch auch Sinn. Es war, glaube ich, niemals ein, wir machen es jetzt einfach digital, damit wir das Geld behalten dürfen, sondern es war ganz am Anfang die Frage, was wollen wir leisten für unser Publikum, weil es uns auch einfach wehtat zu sagen, in der Zeit, wo es einfach am nötigsten wäre, Kultur zu erleben, gar keine Kultur zu erleben, neben, keine Ahnung, Netflix oder so, war schon das Bedürfnis zu sagen, nee, wir versuchen, was möglich zu machen. Wir setzen alles in Bewegung, damit was passiert für das Publikum, für unsere KünstlerInnen. Im letzten Jahr hatten wir dieses Großprojekt geplant, The Temple, was ein Glück für uns war, weil wir das umstellen konnten auf Corona-Bedingungen und dann durften wir auch genau dann öffnen, mussten es nicht digital machen. Da gab es aber auch digitale Lösungen für. Mittlerweile gucken wir aber eher, also die Konferenz war von Anfang an eben auch so gedacht, dass man sie digital machen kann. Wir hatten letzte Woche ein Format Natural Woman, das war von vornherein auf digital geplant. Da war quasi die Kunst ausgerichtet auf ein digitales Format. Wir haben jetzt ganz frisch wieder Ring My Bell installiert. Da kann man bei uns im leeren Theatersaal anrufen. Wenn man Glück hat, erwischt man auch jemanden. Und 18.43 Uhr wird ab und zu was in diesem Stream gespielt. Der läuft 24 Stunden, aber 18.43 Uhr passieren da auch Live-Dinge. Wie wir im nächsten Jahr verfahren werden, was wirklich digital passiert, was wir an Programm einladen, was wir sonst nicht geplant hätten, da sind wir tatsächlich noch nicht ganz entschieden, weil wir eben jetzt gerade Online-Programm sowieso geplant hatten und die Konferenz kommt. Das heißt, wir sind ein bisschen versorgt sozusagen und aktiv. Wie das jetzt aber weitergeht und wenn wir uns ausrechnen können, wir bleiben vielleicht doch noch 2-3 Monate sogar geschlossen, dann wird es sicherlich wieder irgendwelche Streams geben und werden wir mit Künstlern ins Gespräch gehen, gucken, was macht Sinn. Wir hatten ziemlich tolle Nachwuchsformate auch online, die man eventuell dann nochmal aufsetzen würde. Die Frage ist aber auch nicht, haben wir noch Bock? Die Frage ist auch ein bisschen, hat das Publikum noch Bock da drauf? Hm. Weil meine persönliche Erfahrung ist, und ich glaube, das geht vielen so, einfach abgefilmte Streams sind meistens relativ langweilig. Das guckt man sich vielleicht aus Interesse an Theater an oder an Diskurs. Aber Formate, die fürs Online-Format entwickelt wurden, sind wesentlich stärker in der Regel, finde ich, und viel anziehender. Und wenn davon wieder welche jetzt auftauchen und neue kreiert werden, bin ich voll dafür. Aber jetzt Figurentheater zu spielen, was für Live-Publikum gedacht wurde, einfach abzufilmen, geht nicht. Man muss es komplett umarbeiten. Das heißt, man macht quasi eine zweite Stückversion dafür, weil gerade die Kommunikation im Figurentheater eben auf sehr, sehr vielen Ebenen läuft und das eben sehr schwierig ist, einfach zu sagen, man filmt es jetzt einfach ab. Man muss genau gucken, wie kriegt man trotzdem kommuniziert, was da passiert. Wie können Menschen und Puppen über Kamera kommunizieren? Das sind ja alles Sachen, die laufen jetzt schon seit Beginn des ersten Lockdowns, diese Diskurse. Da sind wir immer noch mittendrin. Ich glaube, nur der, ich sag mal, blinde Aktionismus, der ist sehr ausgebremst im Moment.
Hm. Wie gut könnt ihr jetzt eigentlich 2022 planen? Also das stelle ich mir jetzt ja auch schwierig vor. Und freust du dich trotzdem auf 2022, also aufs kommende Jahr?
Also planen ist super schwierig. Wir planen natürlich anders, als wir das vorher getan haben. Wir planen jetzt auch so, dass wir quasi sehr teure, weitgereiste Gastspiele in Zeiten legen, wo wir davon ausgehen, dass es keinen Lockdown gibt. Wir planen trotzdem, wir haben einen fertigen Spielplan, den gibt es. Der wird jetzt aber schon wieder angepasst, weil die Sachen, die jetzt ausfallen, sollen da drin noch nachgeholt werden. Das heißt, der wird ständig in Bewegung sein müssen. Das Gute ist, das ist das Publikum auch ein bisschen gewöhnt. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, wenn wir ins Theater gehen, dass wir kurz vorher nochmal gucken, passiert es wirklich und wann kaufe ich mein Ticket und schau nochmal nach, was sind auch die Hygienemaßnahmen an dem Abend. Das heißt, wir sind ja alle darauf vorbereitet, dass wir jetzt nicht wie vielleicht vorher 3 Monate im Voraus ein Ticket kaufen. Trotzdem diese Verschiebungen, wir haben jetzt neue Termine, zum Teil sind die schon veröffentlicht. Wir werden jetzt aber kein Jahresprogramm drucken, sondern wir drucken, was wir planen an Kunst, was wir an KünstlerInnen einladen möchten und an Stücken, aber viel davon ohne Daten. Also viel davon wird einfach nur veröffentlicht als, ja, das wollen wir gerne zeigen und wir gucken mal, wann es klappt. Natürlich ist das für viele KünstlerInnen sehr frustrierend und für uns auch sehr schwierig, weil wir haben natürlich auch KünstlerInnen, die wirklich nur an bestimmten Zeiten nach Deutschland reisen können. Das heißt, die haben feststehende Termine und wenn sie spielen dürfen, dürfen sie spielen. Wenn sie nicht spielen dürfen, fallen sie aus. Aber eine wirkliche Planbarkeit ist das natürlich nicht. Das ist eine Planbarkeit mit 30 Variablen.
Hm. Also Theater wird so ein bisschen zum Sommernachtstraum. Also alles kann im Sommer stattfinden, aber die restliche Zeit bleibt fragwürdig.
Ja, ich hoffe nicht. Das sind die Horrorvorstellungen. Ich hoffe, dass sich das alles, also meine Hoffnung ist zumindest, dass es sinnvoller wird, wie und wann geschlossen wird und es nicht so sich so random anfühlt. Ja, aber wir können alle nicht in die Zukunft schauen, ne? Wir können uns die, also ich, natürlich sind wir aktuell, gucke ich mir mal an, was sagt die Wissenschaft, was gibt es für Prognosen, wie lange wird gerechnet. Aber jetzt kommt eine neue Variante, die in Deutschland jetzt schon Fuß fasst langsam. Das heißt, wir wissen ja eigentlich wirklich nicht ganz genau, wie es weitergehen kann. Wir haben auch im Theater natürlich immer mit Variablen geplant. Also es ist ja nicht so, das ist ja, keine Ahnung, Projektförderung, wenn sie nicht kommt, dann fällt was aus. Dann muss man quasi ein Festival ersetzen durch ein Spiel, Gastspiel oder sowas. Wir hatten eigentlich vor, im nächsten Jahr eine andere Spielplanstruktur aufzubauen. Das werden wir uns jetzt erstmal sparen, weil wir so viele Stücke unterbringen möchten, die ausgefallen sind, dass wir leider weiter mit so einem Durchlaufen, also wirklich fast wöchentlichen Stück, und wir wollten eigentlich ein bisschen längere Spielzeiten für Stücke etablieren, solche Sachen. Da sind viele Fragen offen, die werden sich in den nächsten Monaten beantworten. Ja, die Vorstellung, dass das alles nur noch im Sommer stattfindet, finde ich ziemlich bitter. Aber wer weiß, da kann ich, können wir dann nochmal sprechen nächstes Jahr. Und trotzdem freue ich mich natürlich. Wir haben ziemlich tolle Premieren, die angedacht sind, wo die Leute schon vorarbeiten oder anfangen, ihre Probenzeiten vorzubereiten. Wir haben sehr, sehr tolle Gastspieler eingeladen. Ich freue mich sehr darauf, KünstlerInnen wiederzutreffen, die ich lange nicht gesehen habe. Die kreative Energie stirbt nicht, das kann man auch so sagen. Man merkt, da ist, also in Krisenzeiten bleibt sie genauso aktiv wie auch sonst. Das heißt, es gibt unglaublich viele spannende Dinge, auf die man sich freuen kann. Ich freue mich aber nicht auf die Planungs-, Umplanungsprozesse, auf die ständig neue Finanzpläne einreichen, auf neu abrechnen, anders abrechnen, Anträge neu schreiben, weil sie verfallen sind. Da wird viel möglich gemacht und trotzdem ist natürlich extrem viel Arbeit drauf, durch einfach dieses Mehrfachplanen, mehrfach umdenken.
Ja, vielleicht müssen wir zum Abschluss nochmal die Zugangsmöglichkeiten zur Konferenz. Können da alle teilnehmen und wie, über welche Internetpräsenz kann man da teilnehmen?
Man kann direkt auf die Westflügel-Seite gehen, also www.westflügel.de mit UE geschrieben, oder auf allianz-figurentheater.de. Da kann man sich noch anmelden, heute noch. Ab heute Nacht schließen wir die Anmeldung dann tatsächlich. Es ist theoretisch offen für alle. Es gibt aber, glaube ich, so, man kann ein bisschen gucken, was interessiert mich. Wenn ich jetzt noch nie im Figurentheater war, dann bin ich vielleicht Samstagmorgen beim Schreiben der Dogmen über Figurentheater nicht ganz so agil, wie das andere sein werden. Wenn ich aber ein Publikum bin, was schon öfter, eine Zuschauerin bin, die schon öfter im Figurentheater war, dann herzlich willkommen und redet gerne von der Zuschauerperspektive mit uns über Figurentheater. Der Sonntag ist quasi ein bisschen offener, da geht es um Produktionshäuser der Zukunft, was nicht explizit nur auf Figurentheater bezogen ist, sondern auf eine gesamte freie Szene. Auch Kultur- und Theaterjournalismus geht weit über Figurentheater heraus. Und drumherum gibt es noch sowas wie zum Beispiel Zocken und Chatten. Da spielen wir zusammen Computerspiele, das ist morgen Abend, da spielen wir zusammen Computerspiele online und reden dabei über Figurentheater und Theater. Das heißt, das ist tatsächlich wirklich für jeden, der Lust hat, mit uns zusammen sich zu überfordern, zu versuchen, Computer zu spielen und gleichzeitig zu reden. Und auch der Abschluss am Sonntag zum Beispiel, da trinken wir zusammen Cocktails, laufen durch die virtuelle Schaubude und diskutieren da auch verschiedene Themen von der Konferenz. Und da ist es auch, glaube ich, für jede Art von Publikum auch offen und interessant. Auch Samstagabend, das habe ich gerade vergessen, gibt es noch eine Auswertung quasi von dem Samstag. Das ist auch, glaube ich, für ein Publikum, kann das sehr interessant sein, wenn man sich für die Kunstform interessiert. Da werden wir nochmal reflektieren, was wurde am Vormittag geschrieben in den Dogmen, gesprochen und so ein bisschen einfach offengelegt. Was sind die Diskurse innerhalb der Szene, aber für ein Publikum aufbereitet?
Na, dann nichts wie los an die virtuelle Cocktailbar des Westflügels und des Extended. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Jonas Klinkenberg vom Westflügel.